Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das, Social Media Podcast. Ich bin Paulina und neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charts & Charted gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil über den ersten Teil. Und im zweiten Teil hatte ich Jens Polomski zu Gast von Snip KI und mit ihm, wie der Name der Company schon sagt, spreche ich darüber, wie KI eigentlich wirklich Social Media und Marketing verändern wird. Und ich habe auch versucht, ein paar Hands-on-Tipps aus dem Jens herauszuquetschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Pascal, ich habe ein Thema mitgebracht, ich habe aber leider auch Schluck auf.
Das ist ein extrem gutes Timing.
Das ist super fürs Podcast.
Hatten, ne? Wir auch noch nicht.
Nee, gibt immer ein erstes Mal. Scheiße, ey. Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Episode unsere HörerInnen gebeten, einmal zu stimmen, ob der erste Teil drin bleiben soll oder nicht, unser privater Teil.
Ja.
Und ich habe tatsächlich richtig viel Feedback bekommen. Wie sieht's bei dir aus?
Was heißt denn richtig viel? Also ich glaube bei mir, ich habe es auf Instagram auch gepostet, haben sich irgendwie 2 oder 3 Leute gemeldet. Das würde ich jetzt als alter Stratege nicht als viel und auch nicht als signifikant
bezeichnen. Also ich habe 4 Nachrichten bekommen.
Okay, und bei
und
mir...
Und eine bei LinkedIn, 5.
Okay, okay. Also ungefähr ja fast ein Dutzend, wie man sagen würde, ein Dutzend.
Und die Stimmen waren bei mir eindeutig pro erster Teil. Ja. Mensch, Leute, ey, das tut mir echt leid mit dem Schluck auf, ne? Das ist
absolut
unangenehm.
Absolut möglich,
Paulina. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen Spannungsaufbau. Man kann nur mithören und überlegen, wann kommt der nächste Hickser.
Ja, genau, sehr gut. Ich frage mich immer bei sowas, melden sich auch Leute eigentlich, die es gar nicht geil finden und würden das sagen?
Boah, ich hoffe.
Ja, das ist immer so die Frage. Ich glaube, so ein Setup ist sehr biased. Im Sinne von, dass die Leute, glaube ich, prinzipiell sehr positiv gestimmt sind.
Okay, aber jetzt habe ich diese 5 Nachrichten bekommen und die waren alle positiv. Das heißt, wir werden jetzt den ersten Teil drin behalten. Das entscheide ich.
Okay, gut.
Ich möchte ihn gerne, wir können ihn ja gerne ein bisschen kürzer und knapper halten.
Ja, das finde ich super.
Und eine Person hat mir auch zum Beispiel geschrieben, dass sie den am Anfang immer geskippt hat.
Ja.
Weil sie uns halt da noch keine Beziehung zu uns aufgebaut hat, aber dann jetzt mag sie den sogar sehr gerne.
Ach ja, okay. Shoutouts gehen raus dann.
Genau.
An auch übrigens an alle Leute, die so lieb waren und uns was geschickt haben.
Genau. Und damit würde ich sagen, viel Spaß beim zweiten Teil.
Viel Spaß.
Unser heutiger Gast ist Jens Polomski, AI-Experte, Berater und einer der Leute in Deutschland, die wirklich verstehen, wie künstliche Intelligenz Marketing und Social Media gerade verändert. Jens hat mit Vibe Coding, also ohne eine Zeile Code selbst zu schreiben, sein eigenes Produkt My Journey gebaut. Und das Ergebnis sind 150.000 generierte Bilder in weniger als einer Woche. Viral gegangen ist das Ganze über LinkedIn. Er berät Unternehmen und Teams dabei, AI nicht als Spielzeug zu nutzen, sondern als echtes Arbeitswerkzeug. Kurz, der Mann lebt, wo die meisten nur drüber reden. Herzlich willkommen, Jens.
Ja, moin. Danke für die Einladung. Danke für die grandiose Vorstellung. Und ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich freue mich auch total. Ich würde gerne mal so eine kurze, ehrliche Bestandsaufnahme mit dir machen. Und zwar, wir fragen am Ende unseres Podcasts immer unsere Gäste, wie sie denn eigentlich AI nutzen. Und die Antwort ist fast immer, ja, ChatGPT, Texte kürzen, Sparringspartner bei der Ideenentwicklung. Und im Vorgespräch hast du gesagt, dass das eigentlich so ist, als würde man irgendwie mit einem Ferrari im ersten Gang fahren. Kannst du ganz kurz erzählen, was du damit genau meinst und was müssen die Leute eigentlich drauf haben?
Ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema, mag mich auch eine ganze Stunde zu erzählen, so eine Frage, aber so viel Zeit haben wir nicht. Ich glaube, dass KI verändert vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir mit Informationen umgehen, was wir schaffen können, wie wir Dinge lernen etc. Und ChatGPT ist halt ganz oft einfach so ein Textgenerierungswerkzeug. Wir bei Snipki schulen sehr, sehr viele Teams auch dabei, KI wirklich zu nutzen. Und da merkt man einfach, dass oft einfach ChatGPT so als KI gleichgesetzt wird und das Ding kann halt irgendwie Texte generieren und dann ist halt Schluss. Und das ist ja ziemlich erster Gang im Ferrari, weil wenn man mal überlegt, was dann, und da sprechen wir dann auch mit MyJourney drüber, was mittlerweile möglich ist, dass eigentlich jede Art und Weise, jede Art der digitalen Businessarbeit im weitesten Sinne kann mit KI verändert werden, verbessert werden, beschleunigt werden, optimiert werden, outgesourced werden. Und deswegen ist das gerade nur der Start, aber ein sehr, sehr guter und wichtiger Start, erstmal sich damit auseinanderzusetzen, wie denn so eine KI funktioniert, wie so eine Diskussion oder auch Gespräch funktioniert, und damit dann auch zu lernen. Aber es ist der Anfang. Wenn man dann so ein bisschen neugierig ist, gibt es ganz, ganz viele Bereiche, ganz viele Modalitäten, wo noch sehr viel passiert und sehr viel möglich ist. Und dann ist das ein tiefes Rabbit Hole, aus dem ich auch selber nicht mehr rauskomme.
Okay, dann machen wir es doch mal konkret. Stell dir vor, du sitzt vor einem Social Media Team, sind 5 Leute, die machen Content für Marken, so ein ganz normaler Agenturalltag. Was sind so deine Top 5 Use Cases, wo du sagst, okay, wenn die Leute das heute einbauen, verändert das ihren Alltag komplett?
Ich glaube, das ist das Erste, woran man natürlich denkt. Klar, du kannst deinen Social Media Post jetzt mit KI schreiben. Punkt. So. Ist aber irgendwie relativ langweilig und das haben, glaube ich, mittlerweile die meisten irgendwie auch drauf. Natürlich auch das Thema Bild. Also jede Art von Content kannst du ja eigentlich mittlerweile mit KI generieren. Auch gerade im Videobereich sehen wir, dass die Modelle immer, immer besser werden. Was Kennzeichnungspflicht und so weiter angeht, anderes Thema. Aber das ist natürlich so der offensichtliche Case. Aber ich finde, im gesamten Prozess kann man einfach sehr viel KI als Unterstützung und als Exekutive auch teilweise nutzen. Und das fängt ganz von vorne an mit, was mache ich eigentlich? Also gar nicht zu sagen, ich baue jetzt diesen Post, sondern überlegen, was ist eigentlich mein Ziel? Also auch da zu überlegen, gar nicht so ganz konkret ranzugehen, sondern das mache ich ganz, ganz gerne, KI einfach mal als offenen Sparringspartner zu nehmen und zu sagen, guck mal, das ist mein Ziel mit meinem Social Media Auftrag. Und es ist für einen selber ganz oft so ganz klar, dass man sagt, ja, ich will halt irgendwie Likes haben und Engagement. Aber warum eigentlich? Was ist eigentlich mein übergreifendes Ziel? Und dann nochmal zu schauen, ist denn eigentlich vielleicht meine Strategie, die ich habe, wenn ich eine habe, sinnvoll? In welche Richtung kann ich mich weiterentwickeln? Das heißt, strategisch für mich immer ein Zwergungspartner, der dabei ist. Das heißt, auch während des Prozesses habe ich ganz oft einfach Feedback. Iterationen schleifen mit der KI. Wie ist der Post? Willst du den anders machen? Das ist mein Ziel des Postings. Also auch dieses, das will ich eigentlich, spiele ich ganz oft mit der KI durch, im kompletten Prozess. Genau, hast du eine Frage?
Ja, gibt's, also, ne, ich denke mir immer, wenn das jetzt irgendjemand hört, Marketingmanager irgendwo in Meppen, das hört sich jetzt so despektierlich an, aber welches Tool, welchen Workflow kann jetzt die Marianne, die hier zuhört, also dass sie so ein Takeaway hat, weißt du, was kann die jetzt als nächstes machen?
Das ist die Toolfrage super, super wichtig, weil das ist etwas, was ich auch ständig verschiebe, muss man fairerweise sagen.
Habe ich da jetzt die Büchse der Pandora geöffnet?
Nein, Gottes Willen. Meine Antwort ist tatsächlich relativ einfach. Das Tool, mit dem man sich wohlfühlt. Also, weil ich glaube, wir merken in den KI-Bereich, was für eine Geschwindigkeit da drin ist. Die Modelle kommen, ploppen auf. Ich mache jede Woche ein KI-Update für unsere Community auch und für Newsletter. Das sind immer irgendwelche Modell-Updates. Mal ist es Claude, mal ChatGPT, dann ist wieder Gemini besser und so weiter und so fort. Das macht einen total kirre, wenn man nicht wie ich da irgendwie 24/7 sich damit beschäftigt und auch versucht zu verstehen, warum es da diese Veränderungen gibt. Deswegen ist Tool-Empfehlung für mich immer, sucht euch irgendein Chat-Tool eurer Wahl, mit dem ihr euch wohlfühlt, wo ihr den Charakter vielleicht auch mögt. Ein Gemini, ein Claude oder ein ChatGPT sprechen auch ein bisschen anders. Wie fühlt ihr euch da am wohlsten? Weil es kommt meiner Meinung nach immer mehr auf den eigenen Prozess und auf den eigenen Workflow an und auf die Strategie dahinter als das perfekte Tool. Weil die Modelle werden immer besser und sind in vielen Bereichen auch schon eigentlich so gut, dass man kaum noch einen Unterschied merkt untereinander. Mal hier und da links und rechts zu gucken, tut nicht weh, aber man sollte nicht in diesen FOMO-Fokus fallen und sagen, Gottes Willen, mache ich das mit Gemini oder mit Claude oder mit ChatGPT, weil da machen wir uns irgendwann gar nicht, sondern verbringen 3 Stunden damit zu überlegen, was man denn macht. Und deswegen würde ich empfehlen, ein Tool, was man vielleicht eh hat im Unternehmen, kann man Copilot sein, sagen, okay, habe ich, was will ich eigentlich damit tun? Und dann testen, lernen, ausprobieren und den Sparringspartner-Modus wirklich leben.
Okay, gibt es noch irgendwas? Also erstmal voll spannend. Du hattest jetzt gerade gesagt, okay, erstmal nochmal so, das war ja schon fast eine Art von strategische Frage, die du jetzt gesagt hast, ne? Also wirklich am Anfang nochmal zu gucken, was sind meine Ziele, wie kann ich die am besten verfolgen, was sind dann vielleicht auch Konzepte oder sogar schon Kreativideen, die dann eben auch zu spiegeln mit der KI. Würdest du sagen, ich frage mal ketzerisch, dass man heute schon eine Marke komplett über KI skalieren kann? Also dass man den kompletten Content, also ich rede jetzt von Strategie, Captions, Idee, bis hin zum Asset, Video, Bild-Asset, was am Ende rauskommt. Glaubst du, das kann man alles schon über KI machen, so dass es auch wirklich einen Impact hat und dass du wirklich eine Marke damit bauen kannst?
Also technologisch, die Antwort ist, kommt drauf an, auf deine Erwartungen, was die Qualität und die vielleicht auch Kreativität im weitesten Sinne und der Wert der Marke angeht. Rein technologisch, ja. Also auch über grenzliche Systeme ist mittlerweile so, dass man eigentlich ein komplettes Social-Media-Team damit aufsetzen könnte und dann auch verschiedene Channels betreiben könnte, von Text über Bild, über Video etc. Natürlich hat man dann das Thema Brand. Marke wird immer wichtiger, meiner Meinung nach, eine vertrauenswürdige Marke aufzubauen. Dazu gehören natürlich auch entsprechende Menschen, die vielleicht nochmal drüber gucken. Deswegen, ich glaube, rein technologisch schon. Aber und das ist eigentlich das Schöne, dieses gewisse Etwas, diese gewisse Kreativität, diese gewisse Nuance, was macht denn unsere Marke aus? Dafür hat man in vielen Bereichen meiner Meinung nach immer mehr Zeit, weil diese Copy-Paste-Jobs immer mehr an Systeme abgegeben werden können.
Ja, eigentlich bist du ja der Gast, aber ich hau auch mal eine These raus, weil ich bin der festen Überzeugung davon, dass, also jetzt noch nicht, aber in 2, 3, 4, 5 Jahren, wird jeder Hans und Franz in der Lage dazu sein, Content zu produzieren. Und da kannst du auch den Unterschied nicht mehr erkennen, ob es human-made oder AI-made ist. Und ich glaube, aus dem Grund wird das Kuratieren immer wichtiger. Also, dass du eigentlich mehr in so eine Kurator-Art-Direktion, Kreativdirektionsrolle gehst und wirklich kuratierst für eine Marke. Und ich muss da immer an diese so Studenten auf Instagram denken, die irgendwo in New York in einer Einzimmerwohnung leben und das auf Instagram posten und es sieht irgendwie einfach geil aus. Es ist aber ein ganz bestimmter Stil, weil die einfach ein Gefühl dafür haben zu kuratieren. Die gehen auf den Flohmarkt, die haben da nicht die großen Designerstücke drin, aber es sieht einfach geil aus. Es ist ein ganz bestimmter Stil und es ist smart kuratiert. Und ich glaube, genau solche Leute brauchen Marken eigentlich in der Zukunft, um halt eben so eine gewisse Distinctiveness immer noch beizubehalten und ihre Marke halt eben zu bauen.
Absolut. Und ich finde, Geschmack oder Taste, wie immer man es sagen will, das ist auch so ein Skill, den kann man vielleicht nicht lernen, den hat man und hat man nicht. Und das wird auch noch einen krassen Unterschied machen. Und ich finde auch gerade dieses Bild, was du gesagt hast, Kuratieren, das ist ja jetzt schon so im Kreativ-Workflow beispielsweise. Wenn ich überlege, ich habe ganz, ganz früher was mit Medien mal gelernt, das haben wir eigentlich genannt, Mediendesigner. Ich habe dann gemerkt, ich bin jetzt nicht so der Designer-Typ. Und da habe ich damals noch in Photoshop Bilder freigestellt. Tolle Arbeit. Und mittlerweile ist es so, der Workflow hat sich auch total verändert, dass man immer mehr auch kuratiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Projekte Bilder generiere, für einen LinkedIn-Post oder für was auch immer, dann ist es nicht mehr so, dass ich auf ein fertiges Bild hinarbeite. In der Regel habe ich eine Idee und habe dann 20, 30, 40 Versionen davon aus verschiedenen KI-Modellen, aus verschiedenen Tools, mit verschiedenen Blickwinkeln vielleicht drauf. Und dann kuratiere ich für mich das beste Bild daraus. Mhm. Und das ist auch crazy, dass wir quasi das beim finalen Output jetzt starten und aus finalen Ergebnissen quasi eine Auswahl treffen, wohingegen man früher ja gar nicht diese Kurationsrolle hatte, außer man hat irgendwie Stockbilder gesucht, aber man hat ja zu einem fertigen Bild, zu einer Komposition hingearbeitet. Und das hat sich ja, finde ich, jetzt nochmal krass gedreht irgendwie in vielen Bereichen.
Ja, voll. Du bist ein großer Fan von Vibe Coding. Hm? Für alle, die das noch nie gehört haben, und ich glaube, das werden ein paar sein. Was ist das in einem Satz?
Vibe Coding ist Programmieren, ohne Programmierkenntnisse zu haben und ohne Code oder Programmiercode zwangsweise anfassen oder schreiben zu müssen. Punkt.
Okay. Wie kann jemand, der im Marketing arbeitet und nicht coden kann, Vibe-Coding jetzt einsetzen? Also was ist da realistisch? Was sind da die Grenzen?
Es ist unglaublich geil. Ich brenne für das Thema. Es ist unglaublich faszinierend. Ich finde gerade im Marketing, weil wenn man sich so in die Marketerrolle reinversetzt, und ich mache jetzt seit 15 Jahren Marketing, deswegen habe ich das Problem sehr häufig gehabt. Wir sind kreative Menschen. Wir möchten unsere Arbeit geiler machen. Wir haben Ideen für Apps, für Prozesse, für Tools und so weiter, weil wir auch jeden Tag in irgendwelchen Tools rumspringen. Und ganz oft ist das Problem, ja gut, ich finde das Tool jetzt nicht, oder es ist so teuer, es gibt es nicht. Habe ich eine IT-Abteilung, die es programmieren kann? Ja, nein. Hat die denn Zeit? Meistens nein. Ist das irgendwie ein Case, der Geld kosten darf? Oder ist das irgendwie ein kleines Tool? Und ganz oft, und das ist aus meiner Erfahrung, sind so gute Ideen, die man hat sich daran gewöhnt, dass man sie nicht umsetzt und gar nicht weiterdenkt, weil man einfach nicht diese Ressourcen hat. Mhm. Und das ist was sich mit Vibe-Coding meiner Meinung nach extrem verändert. Also bei mir ist es mittlerweile so, dieser Weg von Problem zu Lösung, in dem Fall ist Lösung ein Tool, ein Prozess, wie auch immer, hat sich so krass verkürzt. Ich habe früher alle möglichen Tools ausprobiert und verstehen, was für Tools es sind. Mittlerweile baue ich viele Tools selber. Ich habe jetzt jetzt die Tage, das habe ich auch bei LinkedIn gepostet, ein Tool, was mich neuerdings 120 Euro im Jahr kostet, selber gebaut in 2 Stunden. Und das ist besser, weil es sieht nicht geiler aus als die finale Version oder beziehungsweise als die öffentliche Version. Ist mir aber auch egal. Es ist für meinen Use Case viel, viel geiler geeignet. Ich baue mit die Features ran, die ich baue. Und getrieben wirklich von einer, muss man zugeben, einer gewissen technischen Affinität, ja, aber ohne Programmiercode anpacken zu müssen und mit dem Fokus, was will ich eigentlich? Also das Ziel wird viel, viel wichtiger. Und da gibt es mittlerweile Tools wie lovable.dev, die dann sehr einfachen Einstieg ermöglichen. In einem Chat-Interface kann man einzelne Webseiten bauen und Apps. Das geht mittlerweile sehr, sehr schnell. Und von da aus geht es halt viel, viel weiter. Aber ich habe viele Sachen auch für unser Team schon gebaut, um unsere eigenen Prozesse zu verändern, ohne Programmiercode anpacken zu müssen oder ohne es gelernt zu haben. Und deswegen unglaubliche Chance hier, finde ich, glaube ich, seine eigene digitale Art und Weise zu arbeiten, zu verändern. Limitierungen, ja, gibt es noch. Natürlich, wenn man bedenkt, man baut etwas, was man nicht versteht, ist immer doof. Auf der anderen Seite weiß man vielleicht auch nicht genau, wie der Motor im Auto funktioniert oder das HTTP-Protokoll im Internet funktioniert. Also von daher auch da wahrscheinlich eine Entwicklung. Man muss halt immer gucken, was baut man da mit einem gewissen gesunden Menschenverstand rangehen. Wenn ich jetzt selber ein Tool für mich baue, was ich auf meinem Rechner oder im Team nutze, was keine, nicht nach außen funkt, keine sensiblen Daten eh verarbeitet oder auch gar keine Schnittstelle hat, die irgendwas rausschicken könnte, dann kann ich das natürlich auch bauen, wie ich möchte. Will ich da aber eine Web-App bauen für Kunden mit am besten noch Kreditkartendaten mit drin und persönlichen Daten oder sowas, dann ist natürlich ganz schnell das Thema Sicherheit und Security ein großes Thema. Und wenn man dann nicht versteht, was man da baut, schwierig. Und von daher viele, viele Möglichkeiten, viele Chancen. Und ich habe das jetzt seit beobachtet oder nutze es jetzt schon seit bestimmt 2 Jahren, so dieses Thema Coden ohne Code zu schreiben. Am Anfang ist viel kaputt gegangen, viel gemacht und dann war die Funktion weg und dann habe ich teilweise was gebaut, geile Funktionen gehabt, mach das Interface mal schöner. War das Interface schön, aber alle Funktionen waren kaputt. Okay. Das ist mittlerweile fast gar nicht mehr so der Fall. Also ich bin teilweise versuche ich wirklich bewusst Limitierungen oder Limits anzustoßen, wo ich sage, könnte ich das denn bauen? Das ist doch voll kompliziert. Und diese App, die ich gerade angesprochen habe, ist zum Transkribieren meiner Sprache auf in jeder App, die ich quasi auf Mac nutze. Das habe ich ungelogen vor Mittagessen in ein Tool reingegeben, gesagt, guck mal hier, bau das mal, kam nach dem Mittagessen wieder und die App war da. War noch nicht 100% perfekt, habe noch ein bisschen rumgewerkelt, aber sie hat funktioniert. Und das war halt echt crazy, dass während dem Mittagessen so ein KI-Entwickler für mich gearbeitet hat und dann kam es mal raus.
Das ist wirklich crazy. Du hast ja nicht nur das Tool gebaut, sondern du hast ja auch noch dein eigenes Tool My Journey gebaut. Das hast du irgendwie an einem Tag gebaut und da kann man 150.000 Bilder in einer Woche generieren. Und das ging halt dann irgendwie viral über LinkedIn, habe ich ja im Intro schon jetzt ein bisschen angeteasert. Das müssen wir jetzt ja auch nochmal durchsprechen, weil da warten ja die HörerInnen drauf. Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was ist dieses Tool, was ist da passiert?
Die Geschichte zum Tool ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil das war eigentlich gar nicht meine Absicht, das Tool zu bauen. Und das ist ganz häufig so, dass ich, und das ist auch dieser, also ich meine, dieser strategische Ansatz, dieser Sparring mit KI, ganz häufig setze ich eine erste Idee um und dann ist ein Prompt, den ich auch bei mir auf dem Shortcut habe, gib mir mal 10 Ideen, um das besser zu machen, aber noch nicht coden, sondern nur die Ideen geben. Das ist so mein Standard-Prompt. Und ich wollte eigentlich die Qualität von einem der aktuell führenden Bildmodelle, in dem Falle war es Nano Banana Pro von Google, testen, was die Detailtiefe angeht. Wie viel Kontext kann ich da gut verarbeiten? Wie detailreich kann so ein Bild werden? Und ich kam irgendwann auf die Idee, habe das ein bisschen gebaut, sah cool aus, Blogartikel irgendwie in eine Grafik gebaut, ja, nice, und dachte irgendwann, was ist denn mit meinem LinkedIn-Profil? Wenn ich das da reingehe, wie könnte das denn aussehen? Und dann kam da ein ganz geiles Bild raus. Dann habe ich das mit Freunden geschickt und habe dann irgendwie da auf die Idee bin ich irgendwie hängen geblieben und habe dann dann Webinterface drumherum gebaut und wie gesagt, alles ohne Coding. Habe mich da langgehangelt, habe Fragen gestellt, wie geht das denn, was muss ich denn beachten, was könnte schief gehen, etc. Und dann habe ich das Ding gebaut und da konnte man von Workfire seine LinkedIn-URL eingeben und hatte dann eine Infografik in verschiedenen Stilen bekommen, der seinen eigenen Lebenslauf so dargestellt hat. Sehr, sehr cool. Geile Grafiken rausbekommen. Leute hatten super viel Spaß. Und ich dachte, ich habe es bei LinkedIn dann gepostet. Es war ein Tag vor unserem KI-Adventskalender, den wir als Snipkin gemacht haben. Und dachte mir so, ja, das muss ich jetzt noch machen, weil sonst ist es halt während des Adventskalenders, ist doof. Das bringt nichts. Und dann postete ich erstmal, habe ein paar Leute markiert, die ich kannte, schon Bilder erzeugt und dachte mir, ja, finden bestimmt Leute ganz cool. Ich habe aber unterschätzt, wie cool. Das Ding ging wirklich viral. Alle Leute haben die Bilder erstellt, bei LinkedIn wieder geteilt und das hat zu einer krassen Viralität geführt, dass wir unter einer Woche 150.000 Bilder generiert haben. Oder die Leute, besser gesagt, wir nicht. Und das war crazy. Das heißt, die Leute hatten so viel Spaß mit den Grafiken. Es wurde überall geteilt. Ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, wie viele LinkedIn-Posts daraus entstanden sind, weil ich einfach es nicht gerade, also die Suche ist nicht möglich, das zu machen, weil einfach so viel passiert ist. Und LinkedIn darüber kann ich dann.
Dafür kannst du wieder ein Tool bauen.
Leider nicht, das liegt leider an LinkedIn, habe ich sonst hätte ich schon gebaut. Und das war halt krass, weil die Idee war da und so nochmal aus dieser anderen Perspektive, aus dieser High-Level-Perspektive, das hätte ich halt vorher einfach nie gemacht. Also diese Viralität hat für uns dann natürlich auch noch viele, viele tausend Follower für die Company-Page, für mein Profil. Der Adventskalender wurde hart gepusht, unsere Black Friday-Aktion, viele, viele Sachen, die daraus entstanden sind. Das wäre halt vorher nicht möglich gewesen, weil es immer das Risiko gegeben wäre, jemanden abzustellen oder zu bezahlen für eine Idee, wo du keine Ahnung hast, kommt aber was rum, ist eine Ressource da und es dauert immer in der Regel auch länger in der alten Welt, sag ich mal. Und das war spontane Idee, umgesetzt, ausgeführt, geguckt. Hätte es nicht funktioniert, hätte es mich auch nicht gejuckt. Das wäre ein lustiger Case gewesen. Ich hätte was gelernt. Hätten 15 Leute geteilt, gesagt, ja, cool, nice, war lustig. Und das ist auch, was ich glaube ich allen gerne mitgeben würde. Einfach mal ausprobieren, mutig sein, zu gucken, was geht denn, was geht nicht. Und dann vielleicht auch mal so einen Lucky Punch haben, wie bei mir. Und dann so ein virales Ding zu launchen.
Glaubst du denn, dass sowas auch für Marken funktioniert? Also, dass Marken kleine Tools, Experiences, interaktive Sachen bauen, so als Content Piece quasi? Oder glaubst du, das ist schon eher was so für Personal Brands?
Ich glaube, Marken müssen das machen, weil ich glaube, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie sich auch das Web entwickelt oder auch Social, Content alleine ist nicht mehr das Ding. Also jeder kann, das haben wir vorhin auch schon gesagt, jeder kann Content erzeugen mittlerweile mit ein paar Prompts, mit ein paar Euro. Und ich glaube, da musst du überlegen, was schaffst du denn für eine Experience? Wir merken über generative Chat-Systeme, Webseiten sind immer unattraktiver. Warum soll ich jetzt irgendwie auf eine Webseite gehen, um den 12. Cookie-Banner auszuschalten und irgendwie mich durch irgendeinen Workflow zu bauen von einer Seite, die in irgendeinem CMS gebaut wurde, das keiner versteht, wenn ich einfach eine Frage beantworte über ein Chat-System. Was da aber einen Unterschied macht, ist Experience. Wenn du schaffst, eine Experience für deine Kunden und deine Zielgruppe zu bauen, die nicht von einem KI-Chat-System abgegriffen werden kann, die keine Antwort auf eine Frage ist, sondern die eine Experience mit deiner Marke, mit deinen Werten bietet, dann ist das, glaube ich, was auch eine Marke extrem stärken kann. Und dazu spielt natürlich das Thema Vibe-Coding oder generell das Thema Technologie eine große Rolle. Und ich glaube, das wird auch für Marken immer wichtiger. Content alleine, ich glaube, da die Marken, die jetzt anfangen, Content-Marketing zu machen, die sind ein bisschen spät dran.
Wir sind jetzt schon so ein bisschen beim Thema, was kommt als nächstes gelandet. Wenn du jetzt mal so 12 Monate in die Zukunft guckst, was ist der eine Shift im Bereich KI und Social Media, den die meisten noch nicht auf dem Schirm haben?
Die Kennzeichnungspflicht. wahrscheinlich werden das viele nicht auf dem Schirm haben, aber im August ist ja dann noch die Kennzeichnungspflicht in Kraft. Die ist nicht der schönste Shift, aber ich glaube einfach, dass das hat man jetzt auch durch die Story im Heute-Journal gesehen, wo ein Sora-Video verwendet wurde und es nicht erkannt wurde, dass es ein KI-Video war. Ich glaube, in dem Bereich wird es spannend, wie wir damit mit der Glaubwürdigkeit von Medien umgehen, weil wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir eigentlich jeden Medientyp hinterfragen müssen, und auch bei zunehmend auch im Videobereich eigentlich keinen Unterschied mehr erkennen können. Und ich glaube, das wird im Bereich Social eine große Rolle spielen, weil wie viel Social ist da noch Social, wenn eh alles KI ist? Wie hebt man sich als Marke ab? Deswegen glaube ich, Brandbuilding oder Marken aufbauen im weitesten Sinne wird total wichtig sein. Die Modelle werden weiter nach vorne gehen, Bild und Video wird noch besser werden. Und ich glaube, das Thema Vibe-Coding, um dabei zu bleiben, wird auch noch zugänglicher, weil man halt, weil die Modelle besser werden, Interface geschaffen werden, wo man sich das gar nicht mehr, wo man gar nicht an den Code ran kann, theoretisch. Und ich glaube, das ist so was. Und was kommt als nächstes, muss ich sagen, wenn ich so ein Learning aus den letzten Jahren habe, es kommen immer Sachen, die ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann. Also wenn ich überlege, wie ich vor 5 Jahren gearbeitet habe, wenn mir jemand damals gesagt hätte, so mein Zukunfts-Ich wäre gekommen und gesagt, Jens, in 2026 kannst du alles mit einem Prompt erzeugen, du baust du deine eigenen Tools innerhalb von Stunden. Ich sage, ja, komm, Videos nicht mehr zu erkennen, ja, weiß ich nicht. Deswegen, ich glaube, es kommen Sachen, die ich mir einfach noch nicht vorstellen kann. Und da bin ich selber auch immer sehr neugierig und gespannt.
Glaubst du, dass Kreativität sich verändern muss in Zeiten von KI?
Ich glaube, nicht verändern muss. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir vielleicht auch mit unserer eigenen Kreativität umgeht, wird sich einfach verändern. Ich glaube, Kreativität, wie auch immer man es definieren möchte, diese gewisse Etwas, wird gerade im Zeitalter von KI, wo jeder so in der Lage ist, durchschnittlich guten Content zu erstellen, immer wichtiger. Ich glaube, man muss einfach offen dafür sein, auch seine Kreativität mit entsprechenden Systemen vielleicht nochmal weiterzuentwickeln. Dass man vielleicht sagt, ich habe eine Idee, wie kann ich das mit KI denn weiterentwickeln? Sei es eine App, sei es ein Bild, sei es ein Video, sei es eine Kampagne. Und ich glaube, so wird vielleicht Kreativität oder Kreative auch ein Stück weit technologischer werden. Und finde ich aber erstmal was Gutes. Denn ich glaube, diese Kompetenz ist dringend notwendig, auch da Technologie mehr zu verstehen. Aber ich glaube, Kreativität ist noch etwas, was Maschinen nicht so gut können, weil wir können selber oft nicht so richtig greifen, wie wir das definieren. Und ich glaube, das wird auch nochmal einen Unterschied machen.
Wenn du jetzt, ich versuche die ganze Zeit von dir noch so ein paar Hands-on-Tipps rauszuquetschen. Ich weiß, das ist schwierig. Ich überlege auch selber, was ich so empfehlen würde, ne? Also, aber wenn du jetzt eine eigene Marke hättest oder du wärst Marketingmanagerin, sagen wir jetzt mal für eine Kosmetikmarke, ja, du würdest Männershampoo verkaufen und du wärst für den, ja, genau, und du wärst für den Social-Media-Auftritt zuständig. Du hättest noch gar keine Ahnung von KI. Jetzt hättest du aber endlich die Freigabe vom Chef bekommen. Okay, wir dürfen es jetzt auch nutzen. Yippie. Was wäre das Erste, was du tun würdest?
20 Abos abschließen. Nein. Ich glaube, ich würde erstmal tatsächlich, und das ist was, wo KI-Systeme immer besser werden, überlegen, wo will ich eigentlich hin? Weil das ist ganz schnell die Tendenz dazu, und das ist für mich auch so ein Stück weit Hands-on-Tipp, direkt 20.000 Tools sich darin zu verlieren und keine Ahnung haben, wohin man eigentlich will. Natürlich geht alles, und dann ist die Frage, was mache ich denn zuerst, wenn alles geht? Und ich glaube, da würde ich erstmal schauen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Was möchte ich eigentlich erreichen? Und was für quasi Mitarbeitende brauche ich denn? Weil man merkt es auch über agentische Systeme und KI-Systeme im Allgemeinen, dass sie immer mehr auch eine Mitarbeiterrolle quasi einnehmen können. Das heißt, brauche ich eigentlich einen Designer? Brauche ich einen Strategen? Was brauche ich denn eigentlich gerade, um meine Ziele, wie auch immer sie sind, Follower, Reichweite, Weltherrschaft, ich weiß es nicht, zu erreichen? Und dann würde ich einfach schauen, beim Männershampoo jetzt, okay, wer ist meine Zielgruppe? Das wieder mit der KI brainstormen. Ich habe ein Bild davon. Vielleicht dann auch mit einem Custom GPT oder mit einem eigenen Assistenten mal eine Persona bauen, um mit denen einfach mal ins Gespräch zu gehen. Also quasi eine synthetische Zielgruppengesprächssimulation und schauen, okay, wie ist eigentlich meine Marke? Wie wird sie eigentlich wahrgenommen? Und da würde ich erstmal in dem Bereich super viel machen. Ich würde Research exzessiv nutzen. Ich glaube, die Informationsverarbeitung ist unglaublich mächtig. Wenn ich jetzt sage, ich möchte als Shampoo-Marke zum Beispiel in Brasilien launchen, warum auch immer, weil das irgendwie ein toller Markt ist, wie fange ich denn da an? Mittlerweile ist das so, da gerade Tools wie Perplexity oder auch ChatGPT über die Deep Research-Funktion sind wir in der Lage, super viel Informationen zu verarbeiten. Und beispielsweise zu sagen, wie ist denn der Markt für Shampoo, für Männershampoo in Brasilien? Und wir bekommen eine Antwort, egal wie nischig das ist. Vielleicht sage ich auch, ist nicht vielleicht ein Männershampoo für Businessleute in Brasilien. So. Und da will ich, glaube ich, den Research-Bereich auch extrem heftig nutzen, um da einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn da eigentlich draußen und wo geht's hin? Und natürlich dann im Kreativbereich, mit der Tatsache, dass man quasi einen Designer, eine Designerin als eine Seite hat, die Inhalte erzeugen kann, zu schauen, okay, wo brauche ich eigentlich visuelle Medien? Was will ich eigentlich erzeugen? Was will ich denn eigentlich überhaupt zeigen? Das ist für mich halt auch nochmal das Thema Branding. Wie steht meine Marke da? Was sind die Werte, die Marke haben? Und dann schauen, was für Modelle sind da relevant. Ich empfehle da immer ganz gerne FreePick als Anbieter. Ist ein europäisches Tool, was quasi ganz viele Bild- und Videomodelle kuratiert oder zusammenstellt und aggregiert. Das heißt, man ein Interface und kann dann alle führenden Modelle nutzen. Das ist ganz cool. Ist besser als 20 Abos zu haben irgendwo. Und dann hat man schon mal so ein Designer in der Hosentasche. Von da aus dann so weiterarbeiten. Dann ist natürlich später so das Thema Vibe-Coding klar optional, damit würde ich aber nicht unbedingt starten, wenn ich jetzt eine Marke aufbaue.
Okay, cool. Ja, ich glaube, das hilft. Ich glaube übrigens auch, dass wir, also ich benutze KI jeden Tag. Ich habe auch so Cultural Research Assistants, die automatisch im Deep Research Mode halt mir immer zu gewissen Micro-Communities Updates geben und die dann irgendwie die Competitor crawlen und dann also alles, was die Competitor posten, mir dann Zusammenfassungen schreiben. Ich glaube schon noch, dass in Deutschland, wenn ich mich so umgucke, es wird sehr viel über KI geredet, aber so gerade in Konzernen, gerade in großen Unternehmen, wir sind noch so am Anfang und also diese Hands-on-Tipps, wirklich sich hinzusetzen, lass uns nochmal über das Ziel reden, lass uns nochmal über die Zielgruppe reden. Ich glaube, das hilft bestimmt ein paar HörerInnen. Wie
Ein Satz
ja.
dazu nochmal, weil das kann ich auch nur hart unterstreichen. Also wir haben mittlerweile verschiedene Formate, wo wir Teams auch lange begleiten und unterstützen. Und da merkt man, dass oft das Thema Digitalisierung viel mehr ein Problem ist als KI.
Ja.
Dass wir einfach noch nicht in der Digitalisierung, gerade in Konzernen, angekommen sind, sowas wie Automatisierung zwischen Systemen einfach nicht klar ist. Das heißt, die Leute haben Digitalisierung oft nicht im Kopf und jetzt kommt KI mit Agenten, mit autonomen Agenten am besten noch. Und das ist für viele echt eine Herausforderung. Deswegen Wissen zu verteilen und anzufangen und ausprobieren, Praxis zusammen ist so wichtig.
Ich würde auch jedem empfehlen, wo es der Arbeitgeber nicht erlaubt, einfach privat damit rumzuspielen, um gewappnet zu sein für gegebenenfalls den nächsten Job.
Beste Liste.
Jens, wir haben immer noch drei Abschlussfragen und die erste, die kennst du jetzt ja schon. Wie benutzt du aktuell KI und wenn ja, was ist der krasseste Use Case, den du gerade im Einsatz hast?
Ich benutze gerade KI überall. Punkt. Der krasseste Use Case ist aktuell, dass auf OpenClaw, also diesem autonomen Agentensystem, dieses Open Source Projekt von einem Österreicher, aufgebaute Agent, der mittlerweile mein Personal Assistant ist. Also ich habe eine KI, die mir jeden Tag sagt, was mache ich so, was habe ich für Termine, meine Tasks entsprechend priorisieren kann, Termine verschieben kann, mich an Sport erinnert und an andere Themen und echt wie so eine Personal Assistant. Ich habe zum Beispiel jetzt, weil wir 5 Minuten später starten mussten, vorhin mit Voice-Nachricht, also auch mit Voice, mach super mit Voice, gesagt, schreib mal bitte, dass ich 5 Minuten später komme und es ging eine E-Mail raus. Und ich habe nicht irgendwie 30 Interfaces aufgemacht. Das ist aktuell mein krassester Case und den treibe ich auch noch ein bisschen weiter. Der hat mittlerweile ein eigenes Dashboard, der erinnert mich auch immer, früh schlafen zu gehen, ist dann auch echt pissig, wenn ich nicht früh genug schlafen gehe und sagt dann auch so, Jens, warum schreibst du mir jetzt noch? Verweigert teilweise auch die Annahme von Sachen, weil er sagt, nee, ist zu spät, machen wir morgen. Erinnere dich morgen gerne
Nein.
dran, aber jetzt nicht mehr, jetzt zu spät. Und dann ich so, ja, bitte, nee, und manchmal so richtig eiskalt hart. Das ist aktuell mein krassester Case, der mir auch zeigt, wie sich auch die Arbeit verändert und wie ich auch arbeiten möchte. Ich möchte nicht 20 Interfaces aufmachen, ich möchte mit Voice arbeiten und mit Sprache. Und das geht, glaube ich, immer besser. Das ist aktuell so mein krassester Case.
Geil, muss mal rüberschicken. Meine PA ist nämlich jetzt schwanger. Shoutout an Theresa. Ich liebe sie über alles, aber ich brauche einen Ersatz für die Zeit, wo sie ausfällt.
Ich mal rüber.
Frage 2. Was ist das Geilste, was du als letztes auf Social Media gesehen hast? Kann Collab sein, kann Influencer-Post sein, kann eine Marke sein, kann eine Kampagne sein?
Schwierig, weil ich echt gar kein guter Social Media Nutzer bin. Ich bin eigentlich nur bei LinkedIn und in der Zeit meistens auch nur am Posten und in den Nachrichten unterwegs. Gar kein Instagram, sonst was. Ich muss sagen, was ich dauerhaft bei Social eigentlich ganz geil feier, ist eine Kampagne oder auch der Humor von einer bestimmten Technologiemarke. TLDV ist ein Meeting-Transcriber aus Deutschland. Und die schaffen es auf sehr humorvolle Art und Weise, ihr Tool zu verkaufen mit sehr geilen Clips, die mich total treffen. Und dann sieht man, Tech und Tools können auch humorvoll sein. Und das feiere ich immer wieder, wenn ich was Neues von denen sehe.
Geil, hey, voll die gute Inspo, finde ich super.
Muss man ja auch
Und
sagen.
last but not least, wer soll nach dir in diesem Podcast sitzen?
Habe ich lange überlegt. aber tatsächlich gar keine gute Antwort gefunden, weil es gibt so viele spannende Leute, die auch im Social-Bereich irgendwie unterwegs sind. Von daher habe ich da, ich habe echt überlegt, wen schickst du da hin? Aber ich würde, nee, da habe ich ja gar keine Antwort drauf, weil es gibt so viele spannende Leute, wo ich sage, ja, also ich bin immer neugierig, wie Marken das Ganze lösen. Das heißt, ich würde gucken, welche Marke finde ich gerade am geilsten und die Leute mal reinholen und vielleicht auch TLDB einfach.
Da haben wir doch die Antwort, Jens, war doch gar nicht so schwer. das war ganz spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass ein paar HörerInnen hier ordentlich was mitnehmen können. Und ich würde sagen, wir machen dann mal so in einem halben Jahr oder Jahr ein Follow-up und gucken, wo wir dann stehen.
Gerne, gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die coolen Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, ciao.
Ciao.
Und hier kommt wieder die kleine Werbepause. Da soll doch mal jemand sagen, dass es keine Welpen im Tierheim gibt. Ich stelle euch heute Dexter vor. Dexter ist sieht eigentlich aus wie ein Labrador-Welpe, aber gestromt. Ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen. Ist ein Welpe, ist verspielt, liebt Menschen, liebt Kinder, wünscht sich ein Zuhause, was natürlich irgendwie die Welpenerziehung ernst nimmt, aber ein ganz, ganz toller Hund. Ihr findet ihn wie immer auf der Website vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Großartig, dass ihr wieder am Start wart. Ihr kennt das Game. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt das doch bitte an eure Friends, an eure Kollegen und an eure Kolleginnen. Das freut uns und dann kriegen wir noch mehr Reichweite und bei mehr Reichweite noch mehr spannende Gäste an den Start. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße aus Berlin und ciao.
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.